Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Ja, bis eben war es noch sommerlich warm draußen. Mittlerweile robbt der Herbst sich so ein bisschen ran, aber die Mücken und Wespen nerven mich, glaube ich, immer noch so ein bisschen. Und damit sind wir schon mitten im Thema, denn heute geht es um die Biodiversität. Und die nervt natürlich nicht nur, sondern wir profitieren vor allem von ihr.
Und wir sind vor allem auch Teil von ihr. Hallo Mandy, ich finde, das wird nämlich oft vergessen. Entschuldige das kurze Reingrätschen.
Ja, gar kein Problem. Hallo Hanna, schön, dass du da bist an meiner Seite heute. Ihr kennt ja Hanna Oldenburg schon aus den letzten zwei Folgen. Sie kümmert sich bei uns am Öko-Institut um Social Media und um unseren Podcast.
Genau, und das war Mandy Schossig. Sie leitet bei uns die Kommunikation. Also Mandy, ich verbringe zwar auch im Sommer sehr viele Stunden damit, Mücken zu jagen in meinem Schlafzimmer, die ziemlich viel nerven, aber tatsächlich sind Insekten in den letzten Jahren ja eher deutlich weniger geworden. Und nicht nur die, sondern die gesamte biologische Vielfalt erlebt derzeit einen Rückgang, für den leider wieder mal die Menschheit hauptverantwortlich ist.
Ja, leider ist es so und deshalb umso wichtiger, dass wir hier darüber sprechen, bei Wenden bitte, wie wir die Biodiversität noch retten können. Dafür habe ich Judith Reise eingeladen als Expertin. Judith ist unsere Naturschutzspezialistin. Sie forscht zu Waldökologie und dem Schutz von Ökosystemen. Und sie schaut dabei auch, wo die Synergien von Biodiversitätsschutz und Klimaschutz liegen. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Hallo Judith.
Hallo.
Ja, was man liebt, das schützt man auch. Jedenfalls sagt man das so. Ich war ja neulich wieder wandern, 5 Tage in den Alpen. Kann's sehr empfehlen, richtig schön. Und jedes Mal bin ich dabei wieder begeistert von dieser enormen Vielfalt, wenn man so in der richtigen, echten Natur unterwegs ist. Judith, wann hast du dich denn in die Natur verliebt?
Also ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Also vermute ich wahrscheinlich die Stunde, in der ich geboren wurde, war es wahrscheinlich schon um mich geschehen. Ja, meine Mama ist, als ich geboren wurde, mit mir jeden Tag in den Berliner Tierpark gegangen. Und wahrscheinlich habe ich da so viel Feuer und Flamme für die Tiere empfangen, also mir war immer klar, dass ich Biologin werde. Also wenn man mich schon als kleines Kind gefragt hat, war völlig klar, ich möchte Biologie studieren und möchte mich mit Tieren und Pflanzen beschäftigen und sie schützen.
Und so war es dann auch, oder? Also wie ging es beim Studium weiter? Wie gab es da Highlights bei deinen Begegnungen mit der Natur?
Genau, ich habe dann in Göttingen Biodiversität und Ökologie studiert, also direkt auch mich schon für einen Biodiversitätsstudiengang entschieden. Im Master ging es dann in Bayreuth weiter mit Global Change Ecology, also auch schon mit der Klimawandelkomponente mit drin und habe mich dann da mit der Modellierung von Arten in ihrem Raum und der Landnutzung befasst. Und Highlights in der Natur, ja, ich habe das große Glück gehabt, dass mich mein Studium in 2 tropische Länder geführt hat. Und das, würde ich sagen, waren eine meiner Natur-Highlights. Einmal in Ecuador, im Regenwald. Dort zu stehen, ist natürlich für eine Biodiversitätsforscherin ein absolutes Highlight, weil mehr Biodiversität geht nicht. Und in Kambodscha, wo ich meine Masterarbeit auch gemacht habe, dort durfte ich in den tropischen Trockenwäldern, das ist nochmal eine Sonderform von tropischen Wäldern, einmal nachts Elefanten hören. Und das war, würde ich sagen, sehr eindrückliches, sehr schönes Erlebnis, wo ich immer wieder gerne dran denke.
Ja, sehr schön. Jetzt momentan sitzt du allerdings eher vorm Computer, forscht für den Schutz der Natur. Wärst du manchmal lieber draußen in der Natur als vorm Computer?
Ja, doch. Also manchmal gucke ich ganz sehnsüchtig aus dem Fenster im Büro und gucke den Mauerseglern zu, wenn sie im Sommer dann wieder da sind und wie sie da ihre Runden drehen oder anderen Vögeln der Amsel, die bei uns immer auf dem Kirschbaum sitzt und herrlich singt. Ich habe ja auch früher viel Feldforschung gemacht und weiß auch, das ist auch mega anstrengend. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Also als Feldforscherin ist man auch ganz schön körperlich gefragt. Und ich glaube, für mich wäre es eigentlich theoretisch die Mischung. Aber letztendlich ist für mich dieses Forschen, Wissen aufsaugen, Wissen verarbeiten und wiedergeben und sich Strategien überlegen, das ist eigentlich so das, was mich am meisten reizt. Also ich glaube, wenn ich dann wieder im Moor sitze und Windelschnecken kartiere, dann würde ich wieder davon träumen, mir konkrete Strategien auszudenken. Also ist immer so ein Hin und Her. Und deswegen versuche ich viel in meiner Freizeit in der Natur zu sein.
Ja, und von deinem Wissen wollen wir natürlich gleich auch profitieren zum Thema Biodiversität. Aber zuerst einmal holen wir euch alle auf einen Stand mit uns und geben euch einen kurzen Überblick zum Thema.
Es gibt über 380.000 verschiedene Käferarten und damit mehr als Vogel- oder Säugetierarten. Was die Mikroorganismen der Erde angeht, haben wir bisher wohl nur 1% davon entdeckt. Doch die Biodiversität ist viel mehr als die Vielfalt an Arten. Die biologische Vielfalt umfasst alle natürlichen Ressourcen der Erde, also die Artenvielfalt, Ökosysteme und die genetische Vielfalt der Organismen. Somit ist die Menschheit ebenfalls ein Teil der Biodiversität. Unser Überleben hängt von intakten Ökosystemen und einer großen biologischen Vielfalt ab. Trotzdem führt menschliches Handeln derzeit zu einem immer stärkeren Verlust von Biodiversität. Unsere Art der Landnutzung und nicht zuletzt der Klimawandel belasten Meere, Böden und Wälder. Was muss sich also ändern, um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schützen? Und wer sollte dafür Verantwortung tragen?
Ja, das wollen wir jetzt gemeinsam von dir erfahren, aber erstmal Schritt für Schritt. Wir haben jetzt schon oft von Vielfalt gesprochen. Kannst du nochmal konkret machen, was meinen wir genau, wenn wir von Biodiversität sprechen?
Ja, im Einspieler haben wir ja schon gehört, es gibt ja eine ganz konkrete Definition, die auch international anerkannt ist. Also die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Ökosysteme, aber auch, und das ist vielleicht so eine Komponente, die manchmal schwer vorstellbar ist, was das eigentlich heißt, die Vielfalt an genetischer Ausstattung. Ja. Und als ein Beispiel, um sich das genauer vorzustellen, also viele Arten, also es gibt Arten, die aussterben, davon wissen wir auch, das passiert ja viel zu viel und viel zu schnell, aber Arten verschwinden auch langsam, das ist so ein Prozess, das heißt, sie werden weniger Individuen von einer Art und das beschränkt ja am Ende auch ihre genetische Vielfalt. Ja, aber genau diese genetische Vielfalt innerhalb einer Art macht diesen Unterschied, wenn sich Umweltbedingungen verändern. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir in einer Periode sind, wo sich die Umwelt sogar sehr schnell ändert, weil wir den Klimawandel haben, aber auch Landnutzungsprozesse und so weiter, das sind alles sehr schnelle Änderungen für die Umwelt, ist die genetische Ausstattung einer Art umso wichtiger, weil je nachdem, welche Ausprägung die Art hat, kann sich ein Individuum mal anpassen, mal nicht. Und dann ist dieser Aussterbeprozess auch nicht so drastisch. Dann verschwindet die Art nicht sofort, sondern es gibt dann immer Individuen, die überleben können. Und deswegen ist die Biodiversität auch auf diesem Level, dem genetischen Aspekt, enorm wichtig. Und tatsächlich ist das auch ein Aspekt, von dem wir auch noch gar nicht so viel wissen. Das ist natürlich technisch auch recht aufwendig, die genetische Vielfalt innerhalb einer Art aufzunehmen.
Den Faden würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Wir haben ja auch gerade schon gehört, unser Überleben hängt von intakten Ökosystemen ab. Warum ist also diese Biodiversität oder diese Vielfalt so wichtig? Also außer den Genpool-Aspekt, den hast du jetzt gerade schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
Ja, klar. Also letztendlich ernähren wir uns von anderen Arten, ob das jetzt der Kopfsalat ist oder die Möhre oder auch das Rind oder das Reh, was im Wald steht. Die Fische im Wasser, also sie sind Nahrungsquelle. Letztendlich Pflanzen erfüllen für uns den Service, dass sie Kohlenstoffdioxid aufnehmen und Sauerstoff produzieren. Also den Sauerstoff, den wir einatmen, wird überwiegend von Algen hergestellt. Das ist ja auch für uns überlebenswichtig. Natürlich sind sie auch eine Ressource für Arzneien zum Beispiel. Also wir gesunden an der Biodiversität und letztendlich dadurch, Hanna hat es ja schon so schön gesagt, wir sind ja letztendlich ein Teil dieser Diversität und oder des Lebens auf der Erde. Und das trägt natürlich auch zu unserem seelischen Wohlbefinden bei. Ne? Also was wäre eine Welt ohne Vogelgesang oder ohne die Freude, herbstliche Freude von Pilzen im Wald? Also das ist einfach enorm wichtig und insofern ja hängen wir von anderen Lebewesen ab und das macht sie auch aus.
In den Medien oder auch in politischen Diskussionen wird aber das Klima schon irgendwie in den Vordergrund gestellt, Klimaschutz in den Vordergrund gestellt. Warum ist das so? Warum fällt da so ein bisschen diese Biodiversität immer hinten runter?
Ja, das hat sicherlich auch der Grund, dass sich der Klimawandel etwas besser messen lässt. Das ist einfach, man kann das besser erklären. Also man kann Kohlenstoff Emissionen und andere Emissionen einfach gut messen. Es lässt sich besser kommunizieren. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir ja auch schon viel darüber geredet haben, auch im Podcast, wie schwierig dieses Thema eigentlich ist. Aber jetzt stellt euch dieses Thema Biodiversität vor. Man kann es kaum aussprechen. Ja, das kommt schon mal noch mit dazu. Und sich dann das eben genau auch vorzustellen, dann das auch zu monitoren. Ne? Also letztendlich kommt man nicht drum rum, Arten tatsächlich zu beobachten, zu zählen am Ende des Tages. Da gibt es Methoden, wie man das machen kann. Und es ist auch nicht immer so einfach, einen direkten Bezug zu zum Beispiel Landnutzung und dem Verschwinden von Arten oder Biodiversität auch herzustellen. Ja, das ist immer sehr komplex. Und dadurch, dass das Thema so komplex ist, vielleicht auch nicht immer greifbar, da sind sie sich sehr ähnlich, die beiden Themen Klimaschutz und Biodiversität, fällt das immer so ein bisschen runter. Ne? Also Firmen kann man Emissionszertifikate irgendwie sich so ein System ausdenken, was wollen wir bei Biodiversität machen? Also das ist ganz schwierig. Da gibt es natürlich Ideen, aber das ist nochmal ein ganz anderes, komplexeres Thema, könnte man fast sagen, ja.
Okay, bevor wir tiefer uns anschauen können, was wir für den Schutz tun können, wollen wir doch erst nochmal genau das Ausmaß dessen begreifen, wo wir Biodiversität verlieren heute. Wie schlimm ist denn der Rückgang der Vielfalt heute?
Ja, es gibt Studien von dem internationalen Panel von Biodiversität und Ökosystemleistungen, die auch so Reports ähnlich wie bei dem IPCC-Prozess auch veröffentlichen. Dort werden die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu zusammengefasst und letztendlich von den Arten, von denen wir das wissen, sind dann schon so 1 Million Arten einfach schon bestandesgefährdet von ungefähr 8 Millionen. Das ist natürlich eine große Hausnummer. Und wenn wir jetzt mal direkt auf Deutschland schauen, damit man sich das von den Zahlen auch nochmal ein bisschen besser vorstellen kann. Allein die Vogelvielfalt ist um 1/3 in den letzten 25 Jahren zurückgegangen. Das heißt nicht nur, dass Arten verschwunden sind, sondern auch, dass sie weniger geworden sind. Das, was ich am Anfang auch zur genetischen Vielfalt gesagt habe. Ne? Also vielleicht kennen einige diesen Kiebitz. Das ist dieser süße kleine Vogel, der auf Feuchtwiesen rumhüpft. Und der war relativ häufig im Norden von Deutschland anzutreffen und ist mittlerweile ein sehr seltener Vogel geworden. Ähnlich, und das hat Hanna auch schon angesprochen, ist es mit der Insektenvielfalt und vor allen Dingen auch mit der Menge an Insekten. Also es gibt diese berühmte Krefelder Studie, die viele vielleicht auch in den Medien 2017 aufgenommen haben, davon gehört haben, die also seit 1989 diese Biomasse und auch die Vielfalt an Insekten in Schutzgebieten in Deutschland gemessen hat. Und selbst in den Schutzgebieten ist die Biomasse seit 1989 der Insekten um 75% zurückgegangen. Wow. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Wahnsinn. Also, und ich glaube, das sind schon allein zwei Zahlen. Jetzt könnte ich noch auf die Pflanzenvielfalt eingehen, die auch abgenommen hat. Schon allein diese beiden Zahlen, glaube ich, machen deutlich, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten einen drastischen Rückgang von Arten in ihrer Ausbreitung, aber auch von Arten an sich beobachten können, weltweit, insbesondere auch im globalen Süden, im Regenwald zum Beispiel.
Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, wer da irgendwie forscht und wer da misst, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Kannst du uns kurz mitnehmen, wie man da vorgeht, also wie man zu diesen Zahlen kommt?
Ja, das wird häufig im Rahmen von Studien gemacht, die natürlich dann irgendwie öffentlich finanziert werden. Also zum Beispiel der WWF und das Institut für Zoologie in London haben da eine recht große Kooperation auch, die diese Studien dann auch immer zusammenfassen, zu diesem Global Index auch zusammenbringen. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor, den man so nimmt zu messen. Ansonsten kann auch Citizen Science sein, ja. Also zum Beispiel die Stunde der Gartenvögel. Auch da kann man Messreihen letztendlich aufstellen. Das sind alles Quellen, die auch teilweise auf Webseiten zusammengestellt werden. Citizen Science, globale Studien.
Also Citizen Science meint, dass Menschen auch mitzählen, so
ja,
wie du
genau.
Und ich.
Genau, wie bei der Stunde der Gartenvögel. Und die kann man zusammenfassen. Also es gibt weltweit jetzt ein System, wo man sagt, okay, das wird regelmäßig durchgeführt oder so. Ne? Sondern das sind immer so kleine Einzelstudien. Und auch natürlich die rote Listen. Das ist schon so ein Konzept, was sich international vom Vorgehen mehr oder weniger gleicht. Ja, also wo man Arten einschätzt, sind sie bestandesgefährdet, sind sie schon ausgestorben. Und genau, das ist vielleicht vielen auch bekannt. Das wird auch als Quelle herangezogen.
Und was passiert konkret, wenn so viele Arten aussterben, wie befürchtet?
Ich würde gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil um sich das vorzustellen. Ne? Also ich kann natürlich sagen, es ist global dramatisch und so weiter, aber es kann regional wirklich zu massiven Problemen führen. Und eine ganz bekannte Geschichte ist die des Indiengeiers, der in den 90er Jahren ausgestorben, also fast ausgestorben ist. Er ist noch nicht ausgestorben, Gott sei Dank, es gibt ihn noch. Aber muss ich vorstellen, der kam zu millionenfach in Indien vor, ganz sichtbares Tier, quasi fast die Amsel von Indien und nagt eben an den Kadavern, ne, und säubert die quasi vom Fleisch und dann bleiben nur noch die Knochen übrig. In den 90er Jahren waren nur noch ein paar tausend Geier, also da fing es an und in den 2000ern hat man nur noch ein paar tausend Geier gehabt. Also die waren kurz vorm Aussterben. Was ist passiert? Man hat Weidetiere mit einem Schmerzmittel gefüttert, was toxisch war für die Geier und die haben das Fleisch aufgenommen, sind daran gestorben. Infolgedessen lagen die Kadaver rum. Es gab keine anderen Arten, die sich den Kadavern angenommen hätten. Der Abbauprozess war extrem langsam. Es ist ja heiß, es ist trocken. Ne? Und dann haben sich Krankheitserreger ausgebreitet. Wer sind gekommen? Hunde, Katzen haben da dran gefressen und haben dann die Krankheitserreger in die Familien, in die Haushalte getragen und haben dort. Also es gibt sogar Studien, die sagen, in den 2000ern gab es mehr Infektionen in Indien und so weiter. Also es kann, man kann da wirklich auch eine Korrelation durchaus feststellen. Also so dramatisch kann das Verschwinden einer Art sein. Und letztendlich gibt es ja auch Studien, dass auch die Corona-Pandemie mit dem Rückgang von Ökosystemen in Verbindung gebracht werden kann. Wir dringen immer weiter in die Lebensräume wilder Arten vor, kommen mit diesen in Kontakt, beziehungsweise kommen sie zu uns, weil sie zum Beispiel keine Bruthöhlen mehr in Bäumen finden, Fledermäuse, Stichwort Fledermäuse, sie kommen in die Plantagen, infizieren dort gegebenenfalls Obst und Gemüse, was Menschen dann wiederum essen. Und so schließt sich der Kreis.
Okay, beim Geier verstehe ich das ja, aber diese Mücken und diese Wespen, die nerven doch wirklich, oder? Also auf die können wir doch jetzt verzichten. Das ist zumindest auch so ein Mythos, den wir immer wieder hören. Vielleicht kannst du ganz kurz noch eine Klammer machen.
Ja, das werde ich im Freundeskreis tatsächlich auch immer wieder gefragt, warum wir die denn jetzt brauchen. Ist natürlich sehr schwer zu vermitteln, wenn man gerade abends im Zelt die Mücken erschlagen muss und dann genau so eine Frage gestellt bekommt und gerade selber extrem genervt ist. Aber letztendlich, klar. Jedes Tier, da kann ich Brief und Siegel drauf geben, ohne das für jede einzelne Art letztendlich selber zu wissen, hat seinen Platz und seine Aufgabe im großen System. Bei Mücken ist natürlich die Nahrungsgrundlage von unseren Vögeln und anderen Amphibien, von allen möglichen anderen Tieren, Fledermäusen, also super wichtige Nahrungsgrundlage. Und es gibt sogar, das kennen vielleicht einige auch, ohne Mücken keine Schokolade. Und ich würde sagen, hiermit ist alles gesagt. Ja.
Das verstehe ich
nicht. Case closed, ja, also das wollen wir alle nicht.
Was hat das mit der Schokolade auf sich?
Ja, tatsächlich, die Schokoladenblüte ist ja ein Baum, ne? Und die Schokoladenblüte hat sich so spezialisiert, dass die kaum bestäubt werden kann von irgendwelchen Insekten. Aber es gibt eine Mückenart, die da genau drauf angepasst ist mit ihrem Körperbau, mit ihren kleinen Fühlerchen. Und nur diese Mücke kommt in diese Kakaoblüte rein und kann die Kakaoblüte bestäuben.
Okay, dann jetzt Case closed.
Wenn jetzt die Mücke nicht die Lieblingstierart von ganz vielen Menschen wird, dann weiß ich auch nicht.
Ja, dann nehme ich jetzt wohl die nächsten Stiche auch im Kauf. dann lass uns doch jetzt mal die verschiedenen Gründe für den Rückgang beleuchten. Was führt denn prinzipiell dazu, dass die Biodiversität in Gefahr ist?
Genau, also man kann schon unterscheiden zwischen, oder man sollte unterscheiden zwischen ganz direkten Einflüssen und eher Einflüssen, die so indirekt darauf wirken. Aber ich würde jetzt mal mit den ganz direkten anfangen. Da gibt es auch viele Studien dazu. Und in den Studien wird als allererstes unsere Land- und Forstwirtschaft genannt, die einfach einen sehr großen Einfluss auf unsere Umwelt und die Art und Weise, wie wir die Ökosysteme gestalten, ganz physisch, ne? Also welche Strukturen sind in diesem System, aber auch welche Stoffe geraten in das System. Das wird durch unser Landmanagement bestimmt. Ganz wichtiger Faktor. Konkurrent ist das natürlich auch mit dem Meer, ne? Also wie befischen wir das Meer? Das ist natürlich auch ein enorm wichtiger Teil dessen, dass Biodiversität im Meer weiter verschwindet und auch die Stoffeinströmungen in unsere Meere sind ganz entscheidend dafür, dass wir Biodiversität verlieren. Ein anderer Faktor ist die Ausbreitung von Infrastruktur, ja, wodurch zum Beispiel Wälder und andere Ökosysteme verschwinden. Aber letztendlich haben wir auch einen Einfluss, indem wir Tiere einfach direkt entnehmen, also bejagen. Also viele Arten sind an den Rand der Ausrottung oder sind sogar auch schon ausgerottet worden, weil wir sie bejagen. Auch ein Faktor. Ein anderer Faktor sind auch Arten, die wir in Räume eintragen, die eigentlich dort ursprünglich gar nicht vorhanden waren. Sogenannte fremde Arten oder auch Arten, wenn sie dann sich invasiv ausbreiten, also ganz aggressiv gegenüber heimischen Arten sind. Der amerikanische Flusskrebs zum Beispiel ist hier ein aktuelles Problem und den heimischen Flusskrebs verdrängt. Dann ist das auch ein Faktor, der auf die Biodiversität wirkt. Das sind erstmal so ganz grob gesagt die ganz direkten Einflüsse. Wir haben natürlich auch noch den Klimawandel, der jetzt immer ein größerer Faktor wird. Ich habe ja schon genannt, dadurch, dass die Umweltbedingungen, gerade das Klima, sich sehr schnell ändern und in Regionen, die eh schon am Rand sind, was zum Beispiel Temperaturen oder Wasser angeht, wird das natürlich auch immer schwerer, sich für Arten dort anzupassen. Und dadurch können diese Arten da eventuell auch gar nicht mehr vorkommen, müssen wandern. Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Okay, aber dann lass uns doch da nochmal einsteigen in ein paar von den Punkten, auch um mögliche Maßnahmen zu finden, wie wir dann Biodiversität schützen können. Fangen wir mal mit diesen direkten Treiber Landwirtschaft an oder Landnutzung. Wir wissen ja schon auch aus unserem Podcast hier, dass die Tierhaltung schlecht ist fürs Klima. Was ist denn genau das Problem für die Biodiversität, wie wir unser Land nutzen?
Mhm. Wenn wir jetzt einfach bei Europa und konkret auch Deutschland bleiben, das ist natürlich immer von Land zu Land auch sehr unterschiedlich, kann man schon sehen, dass gerade die räumliche Struktur sich einfach enorm geändert hat seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, es ist viel großräumiger geworden. Kleine Strukturen wie Hecken, Bäume auf den Äckern sind verschwunden. Also wir sind ja auch viel technischer geworden in der Landwirtschaft. Das heißt, wir brauchen große Maschinen, große Landflächen, die bewirtschaftet werden. Dann hat sich auch die Zeiträume, in denen wir also hintereinander Feldfrüchte anbauen, der hat sich natürlich auch verändert. Und ganz, ganz wichtiger Faktor, insbesondere für die Insekten, ist der Einsatz von Insektiziden und Pestiziden. Also von Stoffen, die auf andere Lebewesen, Insekten, aber auch im Boden Lebewesen toxisch wirken, also giftig sind und die direkt töten oder sie zumindest schwächen. Und dieser Einsatz von Pestiziden hat zu einem Rückgang direkt geführt. Wir haben auch natürlich noch das Problem, dass wir sehr viel düngen. Das ist sicherlich auch einigen geläufig und diese Nährstoffüberschuss hat natürlich einen direkten Einfluss, aber auch einen indirekten, indem es ins Grundwasser gelangt oder in die Gewässer, also Gewässer, die direkt an Ackerflächen liegen. Und dort können diese Nitrate, die dort reingelangen, auch für die Entwicklung von Fischen oder auch Amphibien direkt störend wirken oder diese sogar im schlimmsten Fall, wenn auch noch Pestizide dazu kommen, sie auch direkt mittöten. Gleiches gilt, was in den Fluss, was in die Flüsse kommt, was in die Seen kommt, kommt irgendwann auch ins Meer. Und zum Beispiel ist auch für die Ostsee ein ganz, ganz großes Problem dieser Eintrag von Düngemitteln und anderen schädlichen Stoffen, die dort direkt die Biodiversität stören. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt die Landwirtschaft so umgestalten wollen, dass wir die Biodiversität damit mehr schützen wieder, mehr erhalten, heißt dann konkret nicht mehr so viel Dünger, Schluss mit Glyphosat, wieder mehr Land oder Bäume auf den Weiden oder was sind da konkret die Maßnahmen, die wir angehen sollten?
Genau, also letztendlich Verzicht auf Pestiziden am allerbesten natürlich oder eben auch Pestizide, die eben diese schrecklichen Effekte nicht hervorrufen. Weniger Düngung, hattest du auch schon genannt. Und diese biologisch wertvollen Strukturen, Hecken, aber auch das Regime. Ne? Also wenn man ein Grünland natürlich 5-mal abmäht, dann kann da auch keine Diversität an Pflanzen, fühlt sich da auch kein Kiebitz mehr wohl, auch wenn die Wasserstände bei feuchtem Grünland auch immer weiter zurückgehen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Landwirtschaft auf Moorböden haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, ne? Das kommt natürlich auch noch direkt dazu. Also genau, also mehr wieder kleinräumige Strukturen, auch Blühstreifen, das ist ja schon etwas, was auch angewandt wird, was ja auch angereizt wird durch Fördermittel, hat auch positive Effekte, wird immer wieder von Studien gezeigt, aber insbesondere diese Randeffekte wieder schaffen mit Grünstrukturen. Das wäre ganz wichtig. Und natürlich auch den, was bauen wir eigentlich an? Ja, und wofür? Das ist natürlich auch ganz entscheidend, dann einen guten Wechsel in den Feldfrüchten auch wieder hinzubekommen und auch Brachen. Das ist ja gerade eine Subvention, die oder eine Maßnahme, die gerade wegfällt in der EU. Sehr, sehr bitter, weil natürlich gerade auf Brachen sich dann auch mal andere Pflanzen ausbreiten, Insektenvielfalt auch ansteigen kann. Genau.
Ich höre da ja schon Leute, die sagen, naja, aber so kann man ja keine Landwirtschaft machen. Das ist ja überhaupt nicht effizient. Wir haben ja nun mal gerade die großen Felder, damit wir da möglichst viel ernten können. Auch damit die Lebensmittel nicht so teuer sind. Was sagst du denen?
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Natürlich ist die Ernährungssicherheit ein ganz wichtiges Ziel, was mit den anderen Herausforderungen, die wir haben, Klimaschutz und Biodiversität, einhergehen muss. Und Gott sei Dank gibt es da auf jeden Fall eine sehr große Überschneidung. Und der Casus Knactus in der Frage ist leider ein sehr großer, nämlich was wir anbauen. Ja? Wofür benutzen wir die Fläche eigentlich? Und ein überwiegender Teil, also der allergrößte Teil der deutschen Ackerfläche wird dafür genutzt, um Tiere zu ernähren. Tiere, die wir letztendlich essen wollen. Ne? Also Rinder und Schweine. Und das ist auch die Frage, brauchen wir das? Oder ist das wünschenswert, dass wir so viele Tiere halten? Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage und da gehen die Meinungen natürlich auseinander und mir ist auch klar, dass das ein Fakt ist, der sich auch nicht so eben mal gerade ändern lässt. Aber ich finde das super positiv. Ich finde, es hat sich sehr geändert in den letzten Jahrzehnten. Ich bin seit meiner Kindheit Vegetarierin, kann das beobachten. Früher hat man gar nichts gefunden in Restaurants. Mittlerweile auch in Thüringen auf dem Land gibt es ein vegetarisches Gericht. Also es ist, glaube ich, eine Generationfrage. Es müsste natürlich viel, viel schneller gehen. Aber letztendlich würde ich genau das den Kritikern sagen. Mhm. Ne? Also wir verändern einfach das, was wir anbauen. Und dann wird unglaublich viel Fläche frei.
Und dazu kann man auch nochmal unsere Folge zur Landwirtschaft hören. Hanna nickt schon. Da sind wir nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen. Gibt es denn Beispiele in bestimmten Regionen, wo das schon gut funktioniert, wo man so Biolandwirtschaft auch ein bisschen diverser, kleinteiliger wirtschaftet?
Genau, ja, es gibt tatsächlich so ein Kerngebiet der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland, das zumindest nach meinem Wissensstand, kann sich jetzt natürlich auch schon geändert haben, das entwickelt sich ja mal relativ dynamisch. Das ist tatsächlich die Uckermark, zumindest war es das vor einigen Jahren noch. Vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer auch den Ort Brodowin, den kann man ja auch besuchen. Da ist auch ein Landwirtschaftsbetrieb, den man sich anschauen kann, wenn die so Tag des offenen Hofs und so weiter machen. Und genau um diese Region Brodowin, da kann man eigentlich, ist eigentlich nur Biolandwirtschaft, ganz ungewöhnlich. Und das empfehle ich auf jeden Fall im Mai und Anfang Juni, wenn der Mohn und blüht. Also das ist wirklich herrlich, das muss man gesehen haben und genau, dann weiß man auch, was das für eine Schönheit mit sich bringt, wenn man anders Landwirtschaft betreibt.
Das ist eine schöne Radtour von Eberswalde aus, kann ich empfehlen. Dann kommen wir doch mal noch zu einem anderen Treiber, den du auch so ein bisschen angesprochen hattest. Wenn es darum geht, wo oder was wir auf unserem Land alles so haben, dann steht auch viel Wald herum. Und ich würde mal sagen, Bäume sind ja auf jeden Fall gut fürs Klima, das wissen wir schon, weil sie CO2 binden. Und ich würde denken, da wimmelt es auch nur so von verschiedensten Arten. Das heißt, wo im Wald kann es denn trotzdem Probleme geben für die Biodiversität? Oder ist es einfach super, so viel Wald wie möglich zu haben?
Immer super, so viel Wald wie möglich zu haben, das kann nie schaden. Genau, also bei Wäldern ist die Situation tatsächlich auch nochmal ein bisschen anders, weil Wälder ja enorme lange Zeiträume haben, während man in der Landwirtschaft ja relativ schnell, also in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, relativ schnell ein anderes Bewirtschaftungsregime einführen kann, ist das im Wald überhaupt nicht einfach. Das heißt, unsere Wälder, wie wir sie jetzt in Deutschland sehen, sind im Prinzip noch sehr stark davon beeinflusst, was vor über 80 Jahren dort angepflanzt wurde. Und die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war höchst dramatisch. Viele Wälder waren verschwunden, abgeholzt oder einfach zerstört. Und dann wurden halt, man hatte wenig Mittel, es wurden viele Fichten gepflanzt. Viele Kiefern bei uns in der Region, vor allen Dingen Kiefer, die war schnell verfügbar. Super Baumart, die auf der Freifläche wunderbar anwächst. Und dann in Anführungszeichen hatte man das Problem gelöst. hat eben zu den Wäldern geführt, die wir jetzt teilweise ja auch schon wieder verloren haben seit 2019. Die Fichte, haben ganz viele ja mitbekommen, ist weitestgehend verschwunden in einigen Regionen, weil sie mit den Bedingungen nicht mehr klargekommen ist. Das heißt, so ein Wechsel in den Baumarten und auch im Bewirtschaftungsregime vorzunehmen, das dauert, also bis man da wirklich Effekte sieht im Wald, das dauert viele Jahrzehnte. Aber was man schon machen kann, und das ist etwas, was auch in der Bundeswaldinventur, die alle 10 Jahre durchgeführt wird, na, da wird in einem Stichprobenraster werden dort Bäume gemessen und wird sich die Strukturen angeschaut. Und da wurde damals auch schon gezeigt, also was vor allen Dingen auch fehlt im Wald aktuell, ist Totholz. Ne? Also zum einen sind unsere Wälder natürlich noch nicht so alt. Ich habe es ja gerade gesagt, ne, vor 80 Jahren sind viele unserer Wälder erst so richtig entstanden, in Anführungszeichen. Das heißt, so viel Totholz war da noch nicht, aber das ist eine ganz wichtige Struktur für verschiedene Käferarten. Und da hängen dann wieder die Vögel dran und da hängen wieder andere Arten dran und so weiter. Haben wir einen sehr geringen Anteil in Deutschland. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr geworden durch die abgestorbenen Bäume. Genau, also da fehlt es. Und aber auch die Baumartenausstattung. Wenn man natürlich nur Kiefern und nur Fichten pflanzt, das ist eigentlich nicht die wirkliche Ausstattung von Wäldern, wie wir sie hier in Mitteleuropa erwarten würden. Und dementsprechend kommen natürlich weniger Arten an diesen Bäumen vor. Also, aber bis dieser Wechsel tatsächlich erfolgt, das dauert sehr lange. Bis wirklich sich Totholz auch entwickelt, das dauert lange. Und man muss natürlich dann entsprechend auch das Management ansetzen. Und das ist auch ein Prozess, der einfach mit traditionellen Verfahren der Forstwirtschaft ja auch kollidiert, ne, wo wir möglichst versuchen, gerade Stämme und möglichst zu einem gleichen Zeitpunkt und so weiter. Das war früher so, da gibt es viel Bewegung aktuell, das auch zu ändern. Aber das sind so die wesentlichen Punkte, die schwierig sind, auch für den Boden. Das ist noch eine ganz kleine Anmerkung dazu. Stickstoffeinträge auch hier aus der Landwirtschaft, aus der Tierhaltung, ganz wichtiger Faktor auch im Wald und bewirken dort, dass die Stickstoffgehalte im Boden ansteigen und damit auch bestimmte Arten wie Holunder und so weiter bevorzugen im Wald und dann werden Waldbäume konkurrenzschwächer und so. Es kann in je nach Region wirklich auch ein ganz großes Problem sein in den Wäldern.
Und wie muss sich dann demzufolge die Forstwirtschaft ändern, damit sich das auch langfristig, wie wir ja hören, auch ändern kann?
Genau, also hatte ich ja schon gesagt, also diesen Baumartenwechsel anzustreben, also Waldumbau, Stichwort Waldumbau, schon seit vielen Jahrzehnten auf den Agenden der einzelnen Länder, die ja für Wälder verantwortlich sind. Das ist ja keine Bundaufgabe, so wie Naturschutz auch übrigens, alles Landesaufgabe. Ist ein langwieriger Prozess, der sich aber auch durchaus gerne hätte schneller gestalten können. Jetzt hat der Borkenkäfer uns ganz viel Arbeit abgenommen, netterweise. Und Waldumbau ist sicherlich ein ganz wichtiger
Faktor. Also andere Bäume pflanzen.
Genau, andere. Mhm. Nenne ich nicht unbedingt pflanzen. Da kann man sich auch überlegen, was man macht. Das ist ein eigener Podcast. Also wie können wir Wiederbewaldung oder auch Neuwaldflächen etablieren? Da haben wir auch Projekte dazu.
Nehmen wir mit.
Genau. wenn das jemand interessiert, gerne melden. Genau, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, wie man diesen Baumartenwechsel vollführt. Aus Naturschutzsicht wäre natürlich das langsame Reinwachsen von Baumarten, auch aus der genetischen Vielfalt heraus, ne? Dann werden schon genau die Baumindividuen raussortiert von den natürlichen Bedingungen, die einfach sehr gut dort wachsen. Das ist natürlich ein ideales System, aber auch nicht immer so einfach, wenn zum Beispiel weit und breit einfach keine Buche da ist. Wo soll die Buche herkommen? Also das muss man sich nach Situationen immer anschauen. Also Baumarten wieder ändern. Dann haben wir natürlich die Totholzstrukturen, ich habe es schon angesprochen. Das können auch andere Strukturen, also Totholzstrukturen sowieso, aber auch Strukturen wie Baumhöhlen. Also einfach Bäume, die vielleicht aus der Holzproduktionssicht nicht die schönsten sind, die krumm und schief sind, die irgendwo abgebrochene Äste haben, die so Astgabeln haben, sogenannte Zwiesel. Das sind alles Bäume, die sich leider nicht so gut verarbeiten lassen im Sägewerk, aber die einfach für die Tiere und aber auch für Pflanzen einfach so Nischen bilden, wo sie sich zu Hause fühlen.
Okay, zu den Zwieseln sprechen wir dann nochmal wann anderes Mal.
Ich liebe das Zwiesel.
Zwiesel?
Na gut. Nehmen wir nochmal auf. Aber kommen wir dann nochmal zu einem anderen Treiber, den du angesprochen hattest, und zwar den Klimawandel. Großes Thema. Inwieweit hängen Klimawandel und Biodiversität zusammen?
Genau, also das ist auch letztendlich eine Katze, die sich in den Schwanz beißt und einmal so im Kreis läuft. Letztendlich kann man sagen, dadurch, dass wir ganz drastisch gesagt Ökosysteme einfach zerstören, zum Beispiel Wälder, erzeugen wir natürlich Emissionen, ja, oder auch durch Landnutzung, Düngemittel und so weiter. Das sind alles Emissionen, die wir austragen. Dadurch wird der Klimawandel angeheizt und dann verändert sich das Klima so drastisch, dass Arten sich nicht so schnell darauf anpassen können. Das ist so die ganz, ganz simple Version dieses Kreislaufes. Und dadurch, dass es ein Kreislauf ist, liegt da ja auch so ein bisschen ein Teil der Lösung, weil man kann letztendlich die Klimaschutzfrage in der Landnutzung ja auch ganz stark mit dem Schutz von Biodiversität verbinden. Und dazu arbeiten wir ja auch sehr viel am Öko-Institut, genau zu diesem Thema natürliche Klimaschutzmaßnahmen, die eben auch für den Biodiversitätsschutz einen Mehrwert bringen. Und eine dieser Maßnahmen wäre dann eben zum Beispiel der Schutz von Moorböden. Ganz klassisches Beispiel für Deutschland, hochrelevant, da hier viele Emissionen frei werden. In Mooren wird ja über Jahrtausende ganz viel Kohlenstoff gebunden. Und wenn man da drauf Kartoffeln anbaut oder irgendwas anderes anbaut, dann wird dieser Kohlenstoff einfach freigesetzt jedes Jahr. Wenn wir da wieder Wasser auf die Fläche bringen, dann wird der Kohlenstoff wieder wie in so einer Glocke abgeschirmt und kann nicht mehr in die Luft entweichen. Und gleichzeitig können natürlich auch im besten Fall wieder Arten zurückkehren, die genau diesen feuchten Lebensraum so sehr lieben.
Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass Klimaschutz oft mehr Aufmerksamkeit bekommt als Biodiversität. Wo gibt es aber auch vielleicht Synergien? Also wenn wir beides gleichzeitig angehen, hast du noch ein anderes Beispiel als die Moore?
Also was auch ein sehr schönes Beispiel ist, ist ja im Wald. Also wenn wir Wälder entsprechend extensiver nutzen, ja, und dort auch mehr Strukturen zulassen, dann sind Wälder in der Regel auch resilienter. Das gibt es viele Studien, die das zeigen. Das heißt, so etwas wie das große Fichtensterben, das würden wir nicht noch einmal erleben. Und allein der Einbruch der Waldkohlenstoffsenke in Deutschland, den wir durch dieses große Fichtensterben jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, der ist ja gigantisch. Und wenn wir uns allein diese Schwankung unserer größten Kohlenstoffsenke in Deutschland ersparen, dadurch, dass wir dort anders wirtschaften, haben wir für den Klimaschutz auch schon sehr viel getan und gleichzeitig eben auch Strukturen geschaffen, in denen sich Waldbiodiversität wohlfühlen kann.
Okay, sind schon mal ein paar Beispiele. Danke dafür. Jetzt hat die EU ja gerade das Nature Restoration Law verabschiedet, also quasi das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Würde ich jetzt denken, sowas wie Moore wieder vernässen, zählt da wahrscheinlich auch rein. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, was es mit diesem Gesetz auf sich hat und genau, worum es da genau geht?
Also letztendlich geht es darum, die EU hat ja auch schon vor einigen Jahren die EU-Biodiversitätsstrategie entwickelt und eine dieser Punkte ist eben, ja, die Ökosysteme in der EU befinden sich überwiegend in einem sehr schlechten Zustand. Das weiß man aus dem Netzwerk von Natura 2000. Das kennen vielleicht auch einige, ein EU-landübergreifendes Schutzgebietssystem, von dem wir in Deutschland auch einige haben. Also das wird ja regelmäßig gemonitort, diese Gebiete, und daher wissen wir das auch recht gut, in welchem Zustand diese Gebiete sind. Und eine dieser Maßnahmen ist eben, okay, wir müssen das jetzt in einen guten Zustand versetzen, weil das sind unsere Lebensgrundlagen, genau diese Ökosysteme. Und das Renaturierungsgesetz nimmt genau das in Angriff und vor allen Dingen, und das ist das Schöne, setzt sich Ziele, die eben auch einen zeitlichen Rahmen haben. Also bis 2030 wollen wir 20% der Gebiete, die also renaturierungsbedürftig sind, mit Maßnahmen schon mal versehen, dass sie eben wieder in einen guten Zustand versetzt werden. Und bis 2050 sollen eigentlich alle Lebensräume, die einer Wiederherstellung bedürfen, auch in diesen Zustand versetzen oder zumindest mit Maßnahmen versehen. Das sind schon mal ganz wesentliche Ziele und dann hast du ja auch schon Beispiel genannt, ne? Also Moore wäre so ein wichtiges Thema. Gibt's halt, also neben diesen Natura 2000 Flächen, die in dem Gesetz sehr stark in den Fokus genommen werden, eben auch die Flächen außerhalb von Natura 2000 und da werden die verschiedenen Ökosysteme angesprochen, Wälder, Agrarlandschaften, urbane Ökosysteme, auch total wichtig. Ne? Also das ist das Ziel, Grünstrukturen in die urbanen Lebensräume zu bringen, aber auch Flüsse zum Beispiel von Barrieren zu befreien, damit dort also wieder das Wasser frei fließen kann. oder auch Überschwemmungsregionen frei werden, was ja auch im Klimawandel immer wieder wichtig wird. Das heißt, eine der wichtigen Ziele dieses Gesetzes ist auch, unsere Ziele im Klimaschutz, aber auch in der Klimaanpassung letztendlich umzusetzen. Also die, die mit der Landnutzung verknüpft sind. Und dafür wird dieses Gesetz oder die Umsetzung dieses Gesetzes einen ganz wichtigen Rahmen geben. Und jetzt in den nächsten anderthalb Jahren müssen die Mitgliedstaaten der EU Pläne vorlegen, also auch Deutschland, wie sie das auf ihrer Fläche umsetzen wollen.
Bevor wir nochmal tiefer in die Politik reingucken, würde ich mal eine kleine Klammer nochmal aufmachen. Davon hattest du uns im Vorgespräch erzählt. Es gibt ja neben den ganz großen und direkten Treibern auch noch die indirekten. Du hast sie eben auch ganz kurz angesprochen. Damit ist ja unsere eigene Wirtschaftsweise oder auch unser Konsum gemeint, ne? Der dann indirekt auch auf Biodiversität wirkt. Was ist denn da das Problem? Also wie ist der Zusammenhang? Das würde ich nochmal ganz kurz aufmachen.
Genau, also ich finde sehr anschaulich, dass wir Flugreisen direkt fast fördern, indem wir einfach Steuererleichterungen darauf setzen. Wir haben die niedrigste Mehrwertsteuer auf Produkte tierischen Ursprungs. Bei veganen Produkten, Pflanzenmilch zum Beispiel, ist das der höhere Steuersatz. Warum eigentlich? Also das sind alles so Fragen und die wirken natürlich nicht direkt. Also die Mehrwertsteuer tötet jetzt keinen Kiebitz, aber indirekt natürlich schon, weil sie beeinflussen natürlich auch unseren Konsum. Und wir sind natürlich darauf gelenkt, eher das günstigere Produkt zu kaufen und natürlich, viele müssen darauf natürlich auch achten. Alles ist teurer geworden. Wer kauft denn aktuell Bioprodukte? Die sind einfach unglaublich teuer. Wenn man sich jetzt Biotomaten, das ist ja Wahnsinn, was da für der Kilopreis aufgerufen wird. Ne? Also das sind so Lenkungen unseres Konsums. Also das ist so ein ganz wichtiger Faktor, den ich hier nennen würde. Aber eben auch diese anderen Begünstigungen von Verhalten. Da meine ich jetzt nicht nur das individuelle Verhalten, sondern auch, wie Industrien sich letztendlich verhalten können, weil sie einfach dort Begünstigungen erhalten, ne? Wie eben auch Dienstwagenprivileg und so weiter. Also das sind alles so eher diese indirekten Faktoren, die angegangen werden müssen. Da gibt es auch großartige Studien, die da, also diese Milliarden, die da jährlich wohlgemerkt reinfließen, während also das, was in den Schutz von Biodiversität letztendlich wieder reinfließt, ja nur ein Bruchteil ist. Aber wenn man sich überlegt, welchen Schaden das alles anrichtet und die volkswirtschaftlichen Kosten, die wir haben, wenn wir große Naturkatastrophen erleben oder die Geier wegsterben und Menschen dadurch letztendlich krank werden oder wir die wieder rehabilitieren müssen.
Gut, dann machen wir die Klammer hier wieder zu. Hanna, du machst mit der Politik weiter, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das war eine ganz gute Überleitung, weil ich denke mal, wer jetzt irgendwie biodiversitätsfreundlich leben möchte, die Hafermilch kaufen möchte oder vegan essen möchte, dem wird es nicht unbedingt leichter gemacht. Politik muss da ansetzen, das hast du schon Steuern angesprochen, Begünstigungen, die vielleicht mal überdacht werden müssen. Lass uns da nochmal kurz einen großen Blick drauf werfen. Was sind denn Ziele der Politik, die sie sich vielleicht schon gemacht haben, vielleicht auch schon mal im großen Rahmen, Vereinte Nationen, wie jetzt auch CO2-Reduktionsziele, gibt es da auch Ziele für die Biodiversität?
Mhm. Ja, doch, die gibt's. Was man vielleicht noch so im Gedächtnis hat, waren zum Beispiel die Aichi-Ziele aus dem letzten Jahrzehnt, die in diesem großen Biodiversitätskonferenz vor über 10 Jahren mal beschlossen wurden und verschiedene Themenfelder berührt haben. Also wirklich mit konkret teilweise messbaren Zielen, leider das allermeiste nicht erreicht davon. Und jetzt haben wir ein Nachfolgeabkommen aus der letzten von vor 2 Jahren Konferenz in Kunming, Montreal. Und da wurde dieses ganz wichtige Ziel, dass wir global, also so ein 30x30x30, kann man sich super merken, also 30% der Landfläche, 30% der Meeresfläche bis 2030 sollen unter wirksamen Schutz gestellt werden, um Biodiversität zu schützen. Das heißt nicht, dass es eine Totalschutzzone wird, ganz im Gegenteil, sondern einfach, dass dort Management passiert, Landnutzung, Meeresnutzung, die eben nicht der Biodiversität schadet.
Und hat die EU dann darauf aufbauend eine eigene Biodiversitätsstrategie? Du hast eben was gesagt, ne? Mhm. Wie knüpft das an?
Genau, also die Biodiversitätsstrategie der EU kam vorher schon und die lehnt sich daran auch an. Und letztendlich ist auch das Renaturierungsgesetz, was auch damals in Kunming, Montreal, auch als großes Beispiel, dass die EU hier Vorreiter sein möchte, vorangegangen ist und letztendlich auch die Umsetzung dieser Ziele darstellt für die EU.
Mhm. Und neben diesem Renaturierungsgesetz, gibt es denn schon weitere Regelungen auf EU-Seite, um da diese Ziele, die du jetzt genannt hast, umzusetzen?
Also ich würde sagen, dass das Renaturierungsgesetz schon mit das Wichtigste ist. Natürlich ist auch die Umsetzung des Natura 2000-Prozesses generell einfach, haben wir zwar schon seit 30 Jahren, aber generell eigentlich das Instrument in der Europäischen Union, um Naturschutz voranzutreiben. Letztendlich könnte man auch sagen, dass eine GAP-Reform, die sich auch immer wieder mal angeschaut wird, auch eine Antwort darauf sein kann. Kann
die
und
Reform,
auch sollte.
Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik.
Genau. Immer diese Abkürzung. Genau, das wäre zum Beispiel auch ein Prozess, der da auf diese internationalen Zielsetzungen auch mit angestoßen werden muss.
Und was macht Deutschland konkret für den Biodiversitätsschutz?
Ja, also Deutschland hat auch eine nationale Biodiversitätsstrategie von 2007. Bisher ist mir nicht bekannt, wann eine Aktualisierung davon kommen wird. Wir sind gespannt. Deutschland wird sich natürlich hoffentlich beim Renaturierungsgesetz jetzt ordentlich ins Zeug legen und dort vorbildhaft seine Renaturierungspläne vorlegen. Ansonsten haben wir im Rahmen des natürlichen Klimaschutz-Aktionsprogramms des natürlichen Klimaschutz auch den Biodiversitätsschutz mit integriert. Das ist ganz häufig auch ein Ziel bei diesen Maßnahmen, die dort genannt werden. Es gibt natürlich noch so Insektenschutzinitiative. Dadurch, dass Naturschutz in Deutschland Ländersache ist, ist das häufig auch eben landbezogen. Viele können sich vielleicht auch an das Bienenschutzgesetz in Bayern erinnern. Das ist auch vielleicht so eine Antwort, wo man sagen kann, ja, da geht Deutschland voran. Ansonsten kann man schon sich auch mehr Ambitionen wünschen, würde ich sagen. Also aktuell wird das, die Finanzierung von biologischer Vielfalt ist eher gering, würde ich sagen.
Genau, das wäre auch noch eine Frage an dich. Reicht dir das aus, alles, was du jetzt so aufgezählt hast? Oder
Nein.
Was wünschst du dir konkret noch?
Nein. Also ich denke, da können wir schon noch ambitionierter rangehen. Natürlich haben wir einfach es leichter gesagt. Also ich bin mir ganz sicher, die Personen in den Behörden und Ministerien und so weiter, die leisten sehr gute Arbeit. Auch in internationalen Verhandlungen leistet Deutschland auf Biodiversitätspolitik-Ebene gute Arbeit. Da gehen wir auch häufig vorne weg. Das ist total gut und total wichtig. In der nationalen Umsetzung, wie gesagt, Ländersache ist immer schwierig. Man hat immer 16 Parteien am Tisch sitzen. Das ist nicht so einfach. Das verlangsamt Umsetzung von Maßnahmen auch. Und wir haben natürlich viele Ziel- und Flächenkonflikte, die wir ja auch schon besprochen haben. Und dann ist dieser große Rahmen Förderung, wo geht Förderung rein? Das sind einfach alles Faktoren, die den Prozess sehr verlangsamen und immer wieder zu Konflikten führen, was dann eben auch eher so einen verhaltenen Prozess, das ist jetzt meine persönliche Meinung, so einen verhaltenen Prozess einfach auslöst und es kommt wenig voran. Ich würde mir natürlich einfach auch mehr Geld wünschen, mehr Initiativen, also in die Naturschutzämter einfach ganz viel Personal auch reinzubringen, ganz konkret, um dort eben auch die Kapazitäten zu schaffen, sich um Naturschutzbelange in der Landnutzung zu kümmern, damit dort Beratung passieren kann. Biologische Schutzstationen in Nordrhein-Westfalen, ganz tolles Konzept, wo Bürgerinnen hingehen können, sich informieren können, wo mit Landwirtinnen und Landwirten gemeinsam Konzepte entwickelt werden. Sowas brauchen wir viel mehr. Dafür brauchen wir Gelder, Investitionen.
Okay, dann gehen wir nochmal als letztes, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, apropos internationale Verhandlungen und Absprachen, nochmal auf unsere nun anstehende internationale Konferenz zur Biodiversität ein. Die steht ja jetzt wieder kurz bevor. Der offizielle Titel davon lautet übrigens Übereinkommen über die biologische Vielfalt oder Convention on Biological Diversity. Wer kommt da alles zusammen? Was wird da diskutiert? Ist das eine sinnvolle Veranstaltung für mehr die Biodiversität?
Genau, also das ist ja die Vertragsstaatenkonferenz, ne, von diesem Abkommen zur biologischen Vielfalt. Ich glaube, es sind 192 Parteien, die dort zusammenkommen, sich an einen Tisch setzen. Und letztendlich in dieser Konferenz wird es jetzt um die nationalen Pläne gehen, die also zu der Umsetzung von diesen in dem vor 2 Jahren beschlossenen Zielen, dieses 30x30x30 Ziel zum Beispiel, also wie wollen die Länder das jetzt konkret umsetzen, werden ihre nationalen Pläne vorstellen, das wird so das Hauptthema in Kolumbien sein.
Und das würdest du auch sagen, ist ganz wichtig, dass die Länder sich da dann auch immer wieder austauschen?
Genau. Also wie auch bei den Klimakonferenzen ist das immer ein enorm zäher Prozess und am Ende des Tages fragt man sich immer, oh, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Aber trotzdem ist es, glaube ich, total wichtig, sich international dazu auszutauschen, auch dass einzelne Länder da auch vorangehen, wie zum Beispiel die EU mit ihrem Renaturierungsgesetz, was ja auch Motivation aussendet. Und deswegen denke ich, sind diese Konferenzen enorm wichtig für auch den Biodiversitätsschutz. Ja.
Sehr schön. Sind wir mal gespannt, was dort so passiert, würde ich sagen. Du hast vorhin schon so ein bisschen den Blick in Richtung Zukunft gerichtet und auch ein bisschen positive Ideen geäußert. Vielleicht wagen wir hier nochmal so einen kleinen Ausblick. Wie würdest du in die Zukunft schauen, der Biodiversität? Schaffen wir es, sie zu retten und unsere Vielfalt zu erhalten?
Ja, ich wünsche, ich hätte jetzt hier die Glaskugel und könnte unsere Zukunft genau vorhersagen. Ich würde das vielleicht so beantworten, dass eigentlich Maßnahmen und das, was passieren muss, bekannt ist. Es gilt, das umzusetzen, möglichst natürlich, oder was heißt möglichst? Es muss natürlich in einem Prozess passieren, der Beteiligung ermöglicht. Ja, also man kann nichts von oben herab entscheiden, insbesondere in der Landnutzung. Bei bestimmten Regulierungen für Industrien ist das vielleicht natürlich leichter, dass man dann einfach Gesetze schafft, die bestimmtes Verhalten sanktionieren. In der Landnutzung und auch in der Forstwirtschaft ist es total wichtig, die Menschen dort mitzunehmen. Und auch wenn Maßnahmen, die einfach unsere Landschaft verändern werden, wie zum Beispiel Wiedervernässung von organischen Böden, da muss man die Bevölkerung mitnehmen, die in diesen Räumen leben, weil die Landschaft wird sich verändern. Aber letztendlich ist das machbar und ich denke auch, dass die finanziellen Mittel überhaupt kein Problem darstellen sollten. Ich habe die umweltschädlichen Subventionen, die Deutschland jedes Jahr, da gibt es einen tollen Uber-Bericht, kann man sich anschauen von 2021, was da an Milliarden jedes Jahr ausgegeben wird, das einfach anzugehen. Also nicht so, wie die Bundesregierung das gemacht hat, mit dem wir nehmen jetzt den Landwirten ihre Dieselsubvention weg. So meine ich das nicht. Das ist nämlich genau das, ne? Also in Abstimmung, so wer operiert eigentlich auf dem Land und nehme ich denen dann nicht was Essentielles weg, wenn ich ihn, also so natürlich nicht. Aber sich die Subvention trotzdem im Einzelnen anzuschauen und zu gucken, was muss davon eigentlich wegfallen oder wie kann man das anders ausgestalten? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und dann, ja, wenn wir diese indirekten und direkten Treiber sukzessive angehen, dann noch die Bildung mitnehmen. Ich würde sagen, das klappt, das schaffen wir bis 2050, gar kein Problem.
Okay, du hast schon gesagt, wir schaffen das. Das ist die übliche Kanzlerinnen, Kanzlerinnen-Duktus. Wir geben dir keine Glaskugel, sondern wir geben dir die Kanzlerinnen-Frage zum Schluss. Wenn du jetzt verantwortlich wärst, das alles tatsächlich auf den Weg zu bringen, was würdest du als erstes umsetzen, um den Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen?
Genau, ich mache jetzt mal hier die Kanzlerin-Raute, um mich jetzt hier gedanklich hier einzustimmen, jetzt was zu sagen. Ich würde mir diese Subvention tatsächlich im Einzelnen mal anschauen. Also wenn ich das jetzt ganz frei entscheiden könnte, ne? Also Mehrwertsteuer für internationale Flüge und so weiter. Das würde ich mir schon mal direkt vornehmen, damit ganz viel Gelder frei werden. Und diese Gelder würde ich natürlich in hervorragende Renaturierungspläne investieren, ne, für Deutschland. Ich würde die Raumplanung entsprechend auch anpassen, dass eben die Länder auch, also die Bundesländer, diese Räume in ihrer Raumplanung direkt mit einplanen müssen. Ne? Also wo wird die Renaturierung bei uns hier stattfinden? Und ich würde, das ist eine ganz tolle Maßnahme, finde ich, die würde ich sofort umsetzen, wenn ich dann auch die entsprechenden Gelder habe. Ich würde allen Kindern in Deutschland Zugang zu einem Schulgarten ermöglichen und da ganz viel Platz auch für freies Lernen in der Natur, also in diesen Gärten, ja, oder auch mit irgendwelchen Landwirtschaftsbetrieben. Und dann werden die Kinder dort lernen, wie man Möhren anbaut und so weiter. Und dann können sie das auch gleich verarbeiten, weil in allen öffentlichen Kantinen wird es nur noch Gesundes nach der planetaren Gesundheitsdiät, Planetary Health Diet, gerne mal googeln, ganz tolles Konzept. Die werden danach ausgerichtet und dann kann jeder kostengünstig, vielleicht sogar, nee, eigentlich kostenfrei, bei mir ist das alles kostenfrei, kostenfrei in der Kantine dieses Planetary Health Diet gesundes Essen zu sich nehmen, was eben auch der Umwelt gut tut.
Ja, das klingt gut. Übrigens beim Thema klimaschädliche Subventionen und Begünstigung haben wir auch eine ganz aktuelle Studie veröffentlicht. Wir packen sie euch mal in die Shownotes, weil da sind wirklich viele Spielräume, denke ich, die man nutzen kann.
Genau. Und zum Abschluss fragen wir auch immer unsere Gäste noch nach Hör- oder Lesetipps für unsere Hörenden. Ich würde an der Stelle aber auch nochmal fragen, vielleicht hast du auch Lesetipps, was man vielleicht als einzelne Person, die jetzt gerade hier zuhört und der jetzt Biodiversität nach unserem Gespräch noch viel wichtiger ist als sowieso schon, was kann man denn selbst so tun, um Biodiversität zu schützen?
Also klar, man kann natürlich seinen Garten entsprechend, wenn man das Glück hat, einen Garten zu besitzen oder auch einen Balkon, kann man da natürlich für Vögel oder für Igel oder so entsprechende Hilfen installieren, aber oder auch einfach mal Gras wachsen lassen. Das ist meine Lieblingsmaßnahme, habe ich bei meinen Eltern im Garten auch installiert. Funktioniert hervorragend. Also wirklich diese Brachen quasi selber mal zu installieren, einfach mal eine Ecke nicht mähen. Und dann mal ein Jahr lang beobachten, was da eigentlich passiert. Und es ist unglaublich, was dann auf einmal für Tiere und Pflanzen zum Vorschein kommen. Und das ist, glaube ich, auch mein größter Tipp für alle, sich einfach in die Natur zu setzen und zu gucken, was passiert. Das ist auch schon sehr wohltuend und sich einfach da mit zu verbinden und die Ruhe zu genießen, sehr heilsam.
Ja, vielen Dank, Judith. Das ist ein sehr guter und praktischer Tipp und ein toller Überblick über das Thema. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Sehr gerne.
Ja, und beim nächsten Mal hören wir uns etwas früher als üblich zu drei spannenden Sonderfolgen. Wir werden euch aus unseren Online-Veranstaltungen des Wissenschaftsforums Circular Economy What's Next Best-ofs zusammenschneiden. Und die hört ihr dann ab Anfang Oktober hier bei uns. Es geht um Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen, bei Textilien und um das Rohstofflager in unseren Städten. Zu unserem Abschlussforum am 5. November in Berlin könnt ihr euch übrigens noch anmelden. Da findet ihr alle Informationen auf unserer Website unter www.öko.de/wissenschaftsforum2024. Wir verlinken das euch natürlich auch noch in den Shownotes.
Genau, und weil das Thema so unglaublich wichtig ist, werden wir dann auch in unserer regulären nächsten Folge noch einmal zu dem Thema sprechen, da dann in ein anderes Feld der Circular Economy, und zwar um die Kunststoffe und wie sich der Umgang mit ihnen ändern sollte für mehr Nachhaltigkeit. Kurz gesagt also, hierzu, wir verbrauchen zu viel, wir produzieren zu viel und es gibt noch sehr viel Potenziale für mehr Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Aber das besprechen wir dann alles beim nächsten Mal.
Genau, und wenn ihr dazu schon Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns wie immer gerne an podcast@öko.de und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung in der Podcast-App hinterlasst, ein paar Sternchen, einen Kommentar und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.